herzlich willkommen zu Folge 152 vom Aus dem Exit Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich begrüße heute bei mir in der Leitung den Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Und den Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wenn die Zuhörerinnen wüssten, in welchem Zustand wir uns befinden, emotional, ja. Angespannt, stinksauer auf Technik, ja, war Tims einen wunderschönen guten Abend die euphemistischste und vielleicht auch verlogenste Einleitung, die jeweils in diesem Podcast gesagt worden ist.
Ja. Da ist die Latte hochgelegt. Ich habe es leider gehört, wir hatten echt ein paar technische Probleme, deswegen muss jetzt wahrscheinlich auch die Folge etwas kürzer ausfallen, als wir das eigentlich geplant hatten, und wir werden wahrscheinlich auch irgendwie das ein oder andere Thema, das eigentlich wichtig ist, rausstreichen müssen.
Genau, wir hatten noch überlegt, einige Themen bei der Mitgliederversammlung waren ja quasi so im Beobachtungsstatus geblieben, darunter Fortuna Düsseldorf gegen die Stadt. Da hat es seit gestern nochmal eine Verschärfung gegeben durch einen beim offiziellen Portal von D-Live, dem Betreiber der Arena, veröffentlichten Artikel, der zeigt, dass, ich will nicht sagen, dass das Tischtuch zerschnitten ist zwischen Stadt und Verein, aber es ist sehr am Zerreißen. Und auch die Diskussion über den Investoreneinstieg bei der DFL, auch wenn Alexander Jobs wahrscheinlich von einem strategischen Partner sprechen würde, und den dazugehörigen Diskussionen und Nicht-Diskussionen, oder dass der Vorstand versucht, jetzt quasi sich nicht an die Entscheidung der Mitglieder halten zu müssen, sondern dass die so ein bisschen über den Aufsichtsrat laufen zu lässt. Und dass es dazu auch noch diverse Informationsveranstaltungen, beziehungsweise eine Informationsveranstaltung jetzt geben wird diese Woche. All das werden wir nicht im großen Rahmen besprechen, sondern wir werden direkt auf Nürnberg gehen.
Ja, so wir hoffen aber, dass wir da wenigstens dann in der nächsten Woche ausführlich nochmal drüber sprechen können. Da wird das Thema sicherlich jeweils nicht weniger aktuell sein, und dann ja, kommen wir da mit Sicherheit drauf zurück.
Die Stimmung wird aber vielleicht genauso beschissen sein, weil die Fortuna in der Zwischenzeit aus dem Pokal geflogen ist. Nein, wir wollen müssen sich hier ein bisschen rausreden aus diesen anderthalb Stunden Technik beschimpfen. Wie fangen wir an in diesem Nürnberg-Spiel?
Ja, was für eine bessere Gelegenheit könnte es halt geben, um die Laune zu verbessern, um sich jetzt halt nochmal ein bisschen daran zurückzuerinnern, was da eigentlich am Samstag in Nürnberg passiert ist.
Ja, das stimmt. Das ist eine Steilvorlage.
Ja, Tim, gegangen ist, konnte man ja auch wirklich nicht so richtig damit rechnen von Anfang an, dass man da halt irgendwie so ein Spiel auf Parkett legen würde, oder? Also das wirkte ja schon eher so, als würde man da mit der letzten Kapelle auflaufen und sich irgendwie so durchwurschteln müssen.
Ja, man hat sich schon die Augen gerieben, dass man tatsächlich ohne Klaus und Solis beginnt und dann tatsächlich immerhin Jordi De Weijs wieder am Start war, aber ja, wie es am Ende ausgegangen ist, war ja auch lange Zeit nicht absehbar. Also in der ersten Halbzeit hat man zwar bis zum vorletzten Pass ganz gut den Ball laufen lassen und Nürnberg laufen lassen, aber lange Zeit auch nicht die Torgefahr ausgestrahlt, die man dann danach eiskalt umgesetzt hat in 5 Tore. Also lange Zeit war das halt ein 0-0 der schlechteren Sorte.
Aber ich finde, dass man direkt von Anfang, dass man halt schon, also die ersten 10 Minuten, da ist halt nicht viel passiert, aber man hat gesehen, ja, ach, die Fortuna ist eigentlich besser im Spiel. Ja, also da klappt irgendwie was, und es klappt auch irgendwie anders, als man das vielleicht mal vorher gesehen hatte. Es war sehr auf Kurzpassspiel ausgelegt, sehr auf ein Passspiel, sehr auf so Klatschbälle, die, und da konnte man sich, ach so, ja, das ist so interessant, man versucht viel über durch die Mitte zu machen, und die Außen waren ja nicht so stark besetzt, weil auch der Abbekam kein klassischer Außenstürmer ist. Und man konnte, wie du vielleicht auch angedeutet hast, schon sehen, okay, die Fortuna ist besser im Spiel. Aber ja, du hast recht. Es war jetzt nicht so, dass da plötzlich ganz viele Torchancen draus waren. Aber man sah, dass die Fortuna halt schon die bessere Mannschaft ist von den beiden,
ja,
auf dem Platz.
Ja, also man sah, wer letzte Woche 5 Tore geschossen hat und wer letzte Woche 1-4 verloren hat. Also das sah man vom Anstoß weg. Tatsächlich gab es auch eigentlich nur eine Mini-Phase, wo Nürnberg dann mal das Spiel auch nach vorne irgendwie überhaupt angedacht hat. Und das war nach dieser längeren Unterbrechung, nachdem der Schiedsrichter ja verletzungsbedingt gewechselt werden musste. Da scheint dann Christian Fjell irgendwie nochmal seine Mannschaft daran erinnert zu haben, dass es wahrscheinlich relativ illusorisch ist, gegen Fortuna 90 Minuten lang die Null zu halten und man deshalb ein Tor braucht, um heute Punkte zu holen. Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, hat es lange Zeit nicht nach einem 0-5 ausgesehen. Das würde ich mal, also schon, dass Fortuna besser war, aber dass am Ende Nürnberg so auseinanderbricht, das liegt auch daran, dass vor der Halbzeit noch das zweite Tor fällt und Fortuna halt relativ schnell irgendwie nachlegen will und sich wahrscheinlich Nürnberg daran erinnert hat, dass sie auch ganz lange gegen den KSC letzte Woche das Spiel auf unentschieden Niveau gestaltet haben und dann am Ende auch komplett auseinandergebrochen sind. So.
Ja, das finde ich interessant, weil das man könnte halt das vergleichen mit so einem DFB-Pokalspiel in der ersten Runde, wenn halt ein
ja.
Spitzenteam gegen einen Unterklassiker, man kennt das vielleicht auch noch aus der eigenen Jugendzeit. Ja? Man hat irgendwie bei mir war es der KFC Uerdingen damals, man hat gegen den ungefähr 15 Minuten gut ausgesehen, die 0-0 gehalten und danach hat man das Tor kassiert und hat einfach 15 Dinger danach noch bekommen. Ja. Ja? Und so wirkte das halt auch. Ich glaube halt, weil, wie du auch sagst, das halt Nürnberg einfach sehr darauf aus war, das Unentschieden, also vielleicht auch psychologisch, irgendwie dieses Unentschieden über die Zeit zu retten. Und als dann quasi das 1-0 fällt, brechen sie auseinander und es gelingt natürlich dann auch alles, was vielleicht vorher nicht gelungen ist, mit den ganzen Torgelegenheiten, den Flanken, die alle ankommen oder den Pässen, die dann halt vielleicht auch nochmal durchrutschen. So hat die Assoziation hatte ich eigentlich.
Ja, also.
Aber jetzt jemand, der das Spiel leider nicht sehen konnte, mal mit der Frage, also kann man das Spiel denn irgendwie vor allen Dingen von der Nürnberger Seite her erklären, irgendwie genauso wie letzte Woche, wo man ja zumindest die erste Halbzeit irgendwie vor allen Dingen von der Schalker Seite her irgendwie erklären musste? Oder kann man doch einfach sagen, dass bei der Fortuna wirklich alles gelingt und dass sie da wirklich ein richtig perfektes Spiel halt irgendwie auf den Rasen legen und dass das eben auch vor allen Dingen die Stärke ist, also dass man es halt wirklich schafft, irgendwie zum Beispiel Vermey genau in die richtigen Situationen zu bringen und so weiter, weil also wenn ich mir die Zusammenfassung schaue, da sind schon einfach viele Situationen, wo halt irgendwie richtig viel Platz ist, weiß ich nicht, also wenn man irgendwie sieht, dass halt irgendwie bei jeder Chance irgendwie Dennis Jastremski halt irgendwie richtig viel Platz hat und da so richtig schalten und walten kann und so, da muss doch eigentlich auch irgendwie bei Nürnberg irgendwie alles schiefgelaufen sein.
Ja, es war insgesamt, würde ich sagen, beides. Also es war eine Zeit lang haben die noch durch Pressing und Verteidigen im Verbund irgendwie es geschafft, Fortuna halt nicht diesen letzten Pass zu erlauben, aber insgesamt nach dem 1-0 hat Fortuna auch gezeigt, mit was für einem Selbstvertrauen die momentan unterwegs sind und dass dann halt ein erster FC Nürnberg, der so schlecht verteidigt, halt einfach auch gnadenlos auseinandergespielt werden kann. Also da hatte man dann noch den Lattenschuss von Johannesson und also wenn es halt schlecht läuft, fängt sich Nürnberg da 3 Tore innerhalb von 6 Minuten und das liegt einfach daran, dass man mittlerweile mit Vermey, der jetzt auch seine Tore macht und den meistens sehr torgefährlichen Spielern in der Offensivreihe, Dreierreihe so dahinter, mittlerweile immer sehr viele Optionen hat, um gefährlich zu werden. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass der erste FC Nürnberg in der Form, wie er sich aber auch an dem Tag gezeigt hat, halt auch einfach kein Gegner ist, wo man sagen muss, an einem anderen Tag spielen die da irgendwie unentschieden, sondern da stimmt es bei denen auch vorne und hinten gerade nicht.
Ich würde auch sagen, es war eine Mischung aus verschiedenen Aspekten und die sich wahrscheinlich auch alle gegenseitig bedingen. Ja, also wie, allem nochmal hier vorangestellt, und das muss man, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, immer sagen, es ist jetzt nicht irgendwie ein 45 Minuten plus X Festival der Fortuna gewesen, sondern es fängt gut an, da sieht man, was die Fortuna vorhat, ja, dann gibt es eine relativ lange Phase, wo wenig passiert, das Spiel nicht sonderlich gut ist, wo man sagen kann, da schafft es Nürnberg quasi, die Fortuna so ein bisschen auf ihr Niveau runterzuziehen. Es gibt eine, ein, zwei Gelegenheiten vielleicht mal auf beiden Seiten, aber eigentlich nicht viel. Und dann kommt eben die Phase, wo dann das 1-0 fällt und man die Fortuna eben das, was sie in der Anfangszeit gezeigt hatten, auch wiederfindet, ne? Eine Passsicherheit. Man hat einfach gemerkt, das hat ja Tune auch dann danach gesagt, was seine Idee war, die Mitte stark zu machen, ja, darüber zu arbeiten. Und es ist einfach, es gelingen, die Pässe kommen an, dann spielt man in die Mitte, geht man nach außen und lässt dadurch auch, da Räume werden dadurch frei. Unglaublich, die von uns schon genannte und häufig auch attestierte große individuelle Qualität wird durch dieses Spiel auch nochmal betont und die Nürnberger lassen es auch zu, ja, dass das gelingen kann. Schinter Appelkamp hat kein überragendes Spiel gemacht, aber seine Flanken sind halt einfach immer gut. Ja, es sind gute Flanken und auch Aaron Tanaka hat dann gute Flanken angebracht. Emma Ioa war ein überragender Spieler an diesem Tag. Ja, also auch wenn er bei den Toren, wenn man sich das zusammengibt, fällt das gar nicht so auf. Aber was der an Zweikämpfen gewonnen hat, quasi in beide Richtungen, unglaublich. Ja, ein absolutes Sonderlob für ihn. Und dann gelingt natürlich auch alles, ja, dass Vincent Vermey da so in diese Position gebracht wird. Das, was du gesagt hast letzte Woche, Lou, kam auch zu tragen. Martinia ist halt einfach kein total sicherer Torwart. Ja, das vorher merkte man das schon, bevor das 1-0 fällt. Das spielt sicherlich mit rein, verunsichert vielleicht auch die Hintermannschaft der Nürnberger jetzt mal so ein bisschen. Ja, Couch-Psychologie, aber ja.
Also tatsächlich, bis dann die ganzen Tore vorne fallen, die Defensiv-Zweikampfquote von Emma, und das war super wichtig, und Jamil Siebert will ich in der ersten Halbzeit noch hervorheben, der an den zwei, sag ich mal, Stellen, wo es mal bei Nürnberg schnell geht und direkt geht und steil geht, gegen seinen Spieler Lohkämper einfach mal sowas von abgebrüht, die zwei Dinger bereinigt, wo man halt einfach denkt, der Junge ist irgendwie schon 10 Jahre im Profigeschäft dabei und hat nie was anderes gemacht. Also das war auch großartig. Und nachdem dann diese Tür nach dieser kurzen Unterbrechung, wo sich Nürnberg nochmal gefangen hatte, durch Siebert zugeschlagen wurde und das 1-0 fällt, in dem Moment merkt Fortuna einfach, ja, verdammt, wir sind einfach hier die bessere Mannschaft heute, was wir vielleicht die ganze Zeit schon gemerkt haben, aber es münzt sich jetzt auch in Tore um und ja, dann kann man das Spiel eigentlich schon zumachen vor der Pause.
Ich meine, das muss man ja auch mal sagen, ne? Also die Fortuna hat einfach 34 Tore in dieser Saison schon geschossen.
Ja, das ist schon krass.
Es ist unglaublich. Und ich würde halt sagen, dass die Fortuna zum Beispiel so eine indisponierte Mannschaft wie letzte Woche Schalke oder Nürnberg besiegt, das hätten wir die letzten Jahre auch schon immer wieder gesehen. Aber vielleicht halt 1-0 und dann wäre es am Ende wieder eng geworden oder mal 2-0. Ja, aber dass sie einfach 5-0 die Leute, also für den 5 Tore einschenken und man sagt, ja, das ist, geht auch irgendwie in Ordnung. Vielleicht wegen der Schwäche der Gegner, aber auch wegen der offensiven Stärke der Fortuna. Das ist schon irgendwie sehr besonders.
Ja, und vor allem, ich weiß gar nicht, es sind jetzt 15 Spieltage vorbei. Das heißt, man hat, glaube ich, jetzt 8 Auswärtsspiele gehabt. Davon gewinnt man halt 2-5-0. Das ist halt so, ich glaube, der eine oder andere von euch, zumindest Lou, war, glaube ich, damals bei dem Spiel in Karlsruhe, wo die Fortuna auch 5-0 gewonnen hat. Und aber man hat das halt noch so im Kopf.
Schon irgendwie. Eine Woche. Saison 2011, 2012, 2013? 2011, 2012,
als sie aufgestiegen sind, 12. Genau. Da haben sie 5-0 damals in Karlsruhe gewonnen. Und da, das ist so ein Spiel, das bleibt dann halt einem so im Kopf hängen, selbst wenn man nicht da war. So von wegen, boah, das war historisch. Jetzt, keine Ahnung, diese Saison gewinnt man halt einfach zweimal auswärts 5-0. Das ist schon überragend.
Und im Frankenland. Ja. Wer soll diese Fortuna jetzt noch aufhalten?
Ja, also so ein bisschen habe ich diesen Gedanken halt wirklich, weil ich glaube halt, dass man halt diese überzeugende offensive Qualität hat. So, das ist halt was, genau wie Tim das richtig anmerkt, das hat man in den letzten 10 Jahren, also die Erstligasaisons können wir da mal ein bisschen ausklammern, aber in den Zweitligasaisons innerhalb dieser 10 Jahre hat man das halt nicht gehabt. So. Und das könnte halt irgendwie vielleicht dann auch was sein, wenn man das so ein bisschen beibehalten kann, das dann irgendwie auch ein bisschen darüber hinwegtäuschen kann, dass man halt insgesamt irgendwie hinten nicht so sattelfest ist, weil man hat ja schon irgendwie auch gerade zu Hause, ich meine, auswärts hat man ja eigentlich eine überragende Gegentorbilanz, aber zu Hause ist man da so unglaublich wenig sattelfest und das kann man damit halt irgendwie ein bisschen übertünchen.
Ja, man hat aber trotzdem halt die drittbeste Verteidigung der Liga.
Genau. Und das ist, auf den Punkt will ich ja auch hinaus. So, ne? Ja. Zum einen kannst du das halt damit übertünchen, dass du halt irgendwie diese furchtbaren Auftritte halt zu Hause defensiv halt immer mal wieder hast. Und wenn du halt so viele Tore schießt, so, dann kann das auch einfach ein Indikator dafür sein, dass du halt eventuell trotzdem gut genug bist für den Aufstieg, auch wenn du halt irgendwie immer mal wieder Spiele hast, wo du absurd viele Gegentore kassierst. Und ich glaube, wenn man sich halt überlegen muss, so, was ist das, was wir vielleicht einem Daniel Thun, einem Trainerteam Daniel Thun und einer Thun-Mannschaft am ehesten zutrauen, wo man vielleicht in der Rückrunde nochmal eine Schippe drauflegen kann, dann ist das doch, dass man vielleicht in den Heimspielen einfach noch ein bisschen stabiler wird, oder? Und wenn diese Mannschaft jetzt bei den Heimspielen gerade in der Defensive noch ein bisschen stabiler wird, dann kann das wirklich noch ganz, ganz weit gehen.
Man merke, man muss Lou einfach 1,5 Stunden mit Technik arbeiten lassen. Dann wird er auf einmal ein Optimist, wenn man auf die Fortuna schaut.
Ja. Also, ja. Lassen wir das mal so stehen. Man geht dann mit einem 2-0 in die Pause.
3-0.
Aber in der zweiten Halbzeit hat man auch auf jeden Fall das Pokalspiel vor Augen, oder? Wie siehst du das, Jan?
Ja, auf jeden Fall. Aber es gab ja so einen Moment, wo alle, die Sky geguckt haben, nicht in Nürnberg waren, um da die Fortuna zu unterstützen, so gezuckt haben, als der Kommentator sehr sicher beim Stand von 3-0 noch sagte, ja, das Spiel ist ja jetzt eigentlich durch. das müssen selbst die Fortuna-Fans quasi so sehen. Und man so dachte, was redet dieser Mann da? Ist der völlig irre? Ja, den Namen muss ich mir aufschreiben, um ihn eventuell nochmal zu Hause zu besuchen, wenn das hier schief geht. Ja, aber eigentlich hat man nach diesem Kommentar so ein bisschen darauf gewartet und sich das angeguckt und dachte, eigentlich finde ich jetzt aber auch wenig Gegenargumente. Also die Fortuna hat das irgendwie den Stiefel runtergespielt und Nürnberg war da dahin scheiße. So, ja. Und dann kommt es halt zu diesem Elfmeter. Und dann macht den Vermeij halt mit einer Entspanntheit rein, wie man sich das nur wünschen kann. Ja, und dann steht es halt 4-0. Und man denkt immer noch, ja, okay, vielleicht geht's nicht schief.
Ja, natürlich. Also nach dem Tor sowieso. Aber meinst du, dass diese Schonung von Spielern für das Spiel gegen Magdeburg morgen nicht stattgefunden hätte, wenn man da jetzt nicht das Vierte noch gemacht hätte, weil man jetzt schon so auf 3 Gegentore gefressen hat? Also das glaube ich nicht.
Nee, glaube ich nicht.
Nee. Ja, also
das ist halt für mich jetzt so ein Punkt. Mhm.
Okay. Ich weiß nicht, ob man halt so früh halt schon Uchino gebracht hätte, wenn es halt nicht schon 4-0 gestanden hätte. Und ich weiß nicht, ob man so früh halt auch Simasu so zu seinem Zweitliga-Jubel halt irgendwie noch gebracht hätte. Also vielleicht hätte man einfach noch ein bisschen gewartet damit, oder?
Ja, aber also, du hast das Spiel halt nicht gesehen. Also Nürnberg war schon hart ungefährlich. Also die haben bis zur 70. Minute oder so noch keinen Ball aufs Tor bekommen. Also das ist auch ein Teil der Wahrheit über das Spiel.
Ja. Und die haben, also trotz des, also dass man gegen die Fortuna dreifach wechselt, entweder zur Halbzeit oder schon noch in der ersten Halbzeit, ist ja mittlerweile Standard. Davon gehen wir ja immer aus. Und eigentlich kommen da ja auch irgendwie jetzt keine völlig blinden Fußballer von Nürnberg auf den Platz, aber es ändert eigentlich auch nichts. Gut, vielleicht ist es auch einfach dann vorbei. Ne? Die war ja letzte Woche schon irgendwie angeschlagen. Ich fand es interessant, dass dass dann trotzdem noch Klaus kommt für Jastrzemski, weil das ja eigentlich dem Spieler schon widersprechen würde. Und der Platz war ja, wurde ja auch nicht besser durch den Schneesturm, der dann einsetzte. Vielleicht liegt es daran, dass man die Leute wie im Rhythmus halten will und denen noch irgendwie, aber...
Und weil Dennis Jastrzemski halt platt war. Also der hat halt auch wirklich einen ziemlich weiten Aktionsradius gehabt, was ja auch, glaube ich, so gedacht war. Also der ist ja tatsächlich in der Mitte und auf beiden Seiten immer mal wieder aufgetaucht in der offensiven Dreierreihe. Und ich glaube, wahrscheinlich hat er die Losung auch bekommen von Tune, renn, bis es nicht mehr geht. Und dann lassen wir irgendjemanden, also auch zur Pause jetzt, wo es 3-0 steht, rennen halt weiter, bis es nicht mehr geht. Und dann lassen wir einen von unseren Rekonvaleszenten sich anschwitzen für morgen. Ich bin mir nämlich, ich bin in guter Hoffnung, dass da Felix Klaus wieder beginnen wird.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Das muss man ja auch noch.
Wurde, glaube ich, sogar aus der Konferenz gesagt, ne, dass Zulis und Klaus halt sogar wieder so fit sind, dass sie halt abgeben können. Aber trotzdem kann ich mir auch gut vorstellen, genau wegen dem kräfteraubenden Spiel von Jastrzemski, der ja einfach immer lossprintet, wenn es halt irgendwie geht, dass man da halt auch geschaut hat, dass der auf jeden Fall morgen Abend in Magdeburg theoretisch auch irgendwie seinen Anteil von den eventuell 120 Minuten halt nochmal
breit.
Das halt, wenn man den da einfach 90 Minuten jetzt noch Maite draufgelassen hätte.
Das stimmt, ja. Aber ja, wir haben es jetzt schon vorher sagen müssen, ne? Also, dass man gewinnt auswärts in Nürnberg überzeugend und dann halt nicht mehr mit der 1A-Mannschaft, sondern halt so mit der 1B-Mannschaft, ja. Gerade Zollis und Klaus, die leistungsstärksten vielleicht. Also Zoll ist der, allein wenn man sich die Scorerwerte anguckt, der ganz offensichtlich leistungsstärkste bei der Fortuna, kann einfach ersetzt werden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass er natürlich, also man sieht ja eben, dass Jastrzemski ganz toll ist. Ja, ist jetzt irgendwie eine Weisheit, die jetzt irgendwie nicht vom Baum gefallen ist. Aber dass der wichtige Spieler halt Vincent Vermeijf zu sein scheint in diesem System, der eben, den man hoch anspielen kann, der abtropfen lassen kann, der irgendwie so der Stürmertyp ist, den die Fortuna braucht. Ja, und den sie, das war ja unsere Frage, glaube ich, am Anfang der Saison. Ja, wie will die Fortuna eigentlich offensiv spielen? Ich erinnere mich noch an dieses Spiel gegen Hertha, wo man eben diese Frage noch nicht klar beantworten konnte und wo er vielleicht irgendwie noch einen Platz finden musste. Aber auch unabhängig der letzten beiden Spiele, wo er ja getroffen hat, wie er gerne möchte, war da vorher schon klar, wie wichtig er für dieses Spiel ist.
Ja, und das ist einfach ziemlich genial, dass dass der Gegner jetzt weiß, da ist jemand vorne drin, denn wenn der mit dem Rücken zum Tor angespielt wird, dann kann er gut ablegen. Und wenn man seinen Kopf findet, dann scheppert's. Also ist auch, glaube ich, jetzt echt ein mittlerweile sehr unangenehmer Spieler, den man als Abwehrspieler ungern verteidigt. Und deshalb hoffe ich einfach, dass er möglichst verletzungsfrei durch die Saison geht, denn je nachdem, was da jetzt im Winter noch auf dem Transfermarkt passiert, muss man das relativieren, aber momentan ist Vincent Vermeijf für das Spiel bei Fortuna unersetzlich und nicht nur wegen seinen Toren. Sei hier nochmal unterstrichen.
Ich würde sagen, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich würde sogar sagen, in einer bestimmten Weise ist das Offensivspiel um ihn herauf aufgebaut. Also wir haben ja, wenn wir uns daran erinnern, was der Spotcast aus Freiburg uns so gesagt hat zu den beiden, Engelhardt und Vermeijf, war ja klar, okay, Vermeijf ist eigentlich nur so eine Art Rollenstürmer. Ja? Dem muss man halt eine gewisse Rolle geben und dann muss man hoffen, dass der auch in der zweiten Liga, so wie in der dritten Liga, funktionieren würde. Und das hat Tune ganz hervorragend geschafft, ja, eben Vermeijf eine Rolle zu geben, die er sehr gut ausfüllt und aber ganz offensichtlich ohne ihn funktioniert es halt sehr viel schlechter in dieser Saison.
Ja, also Shinta Appelkamp mit den Flanken, die er schlägt, hatten wir schon gelobt. Wir hatten auch schon Jamil Siebert und Emma Ior für die Abwehrleistung in der ersten Halbzeit gelobt. Ich möchte auf jeden Fall auch noch ein Lob loswerden an Ao Tanaka, weil was der wieder für eine Passquote hatte, mit was für einer Passsicherheit er agiert hat, das dann macht er auch noch das Tor. Also es war wirklich so eine Leistung, wo du dir halt danach denkst, wenn jetzt Sobotka auch noch fit ist, dann hat der Trainer die Qual der Wahl. So.
Mittelfeld hat er sie bestimmt, ja. Lu, hast du noch eine Frage? Zum Beispiel zum 5-0. Jonas, nimm jetzt, schießt zum 5-0, wunderschön gemacht.
Ja, herrlich. Also der
Ich finde, da kann
Junge
man auch.
sammelt Tore und Selbstvertrauen.
Und vor allem hat er, glaube ich, jetzt, also wenn man sich das doch mal anschaut, hat er jetzt insgesamt 4 Tore, glaube ich, gemacht für die Fortuna in der zweiten Liga. Ich glaube, es sind 4, eventuell sind es 5. Ich glaube, es sind 4. Und alle haben eigentlich gleich ausgesehen, so, ne? Also er kommt ja irgendwie immer so ein bisschen in diese Rolle als, würde man, glaube ich, sagen, Reliever, irgendwie so als der Pitcher, der halt irgendwie am Ende nochmal irgendwie reinkommt, um das Spiel halt irgendwie zuzumachen. Kommt dann wie ganz am Ende nochmal rein, wenn der Gegner halt irgendwie eigentlich schon am Boden liegt, so, und tritt dann irgendwie nochmal drauf quasi. Macht dann irgendwie das Spiel endgültig zu und macht das halt mit einer Eiseskälte. Also jetzt auch schon wieder bei diesem 5 zu 0. Also wenn man sich anschaut, wie Niemetz halt dann jeweils abschließt, so der Torwart hat jeweils bei all diesen Toren, die er, glaube ich, macht, hat er halt nicht den Hauch einer Chance. Also man kann solche Tore auch schießen und der Torwart ist halt irgendwie noch nah dran. Aber ich weiß nicht, der hat irgendeine bestimmte Art auch dann in der Fußarbeit. Also jetzt da bei dem 5 zu 0, der macht irgendwas so, dass halt der Torwart gar nicht wirklich damit rechnet, dass der so abschließt, wie er halt abschließt und der Ball ist halt schon an ihm vorbeigekullert, bevor er sich überhaupt irgendwie so richtig bereit macht, irgendwie da mal hinterher zu springen. Also ich glaube, wenn man es schafft, Niemetz halt mehr in diese ganz klaren Abschlusssituationen zu bringen, das ist natürlich die absolute Königsdisziplin überhaupt so, dann ja, dann könnte der halt noch ein bisschen wertvoller werden, als er das halt im Augenblick halt ist.
Weißt du, wie diese Position heißt? Der Reliever, das ist der Closer, der am Ende
Ah,
dann
der
quasi die Winne. Es geht, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber der Name ist einfach zu gut für Jonas Nimitz, als dass man das jetzt nicht verwenden müsste. Ja, der Closer.
Ja, das müssen wir pushen.
Ja. Sehr gut. Ja, dann steht es 5-0 und man denkt sich, ja, das habe ich mir so gedacht.
Also bitte jetzt nicht auf Tipkick verifizieren.
Ich will gar nicht wissen, was ich da für Nürnberg getippt habe. Da wahrscheinlich einfach ein 1-0 oder so für Nürnberg. Ja. Weil der Schneesturm, er kam ja. Es war ja genau so, wie man das gedacht hat. Es war irgendwie kalt und grau und in Franken. Nur das Ergebnis war irgendwie anders als gedacht.
Ja, aber
Dazu
was man
halt
noch
noch, dass sich
hervor.
verletzt, ne? So, ich glaube, das ist ja fast wichtiger als das Ergebnis, dass man da halt irgendwie auch rausgeht und sich irgendwie bei so einem Spiel, wo halt schon alles auf Kante genäht ist, bei so einem Wetter dann halt irgendwie nicht noch ein weiterer Spieler verletzt oder eventuell sogar zwei.
Und das, obwohl bis in die hohe zweistellige mit einer 8 vorne, also 80., 85. Minute, noch alles dafür getan wurde, wenn als Nürnberg dann nochmal irgendwie drei Schüsse auf sein Torschusskonto gepackt hat, als es so nur noch um die Ehre ging. Da hatte Fortuna ja dann doch eine hohe Motivation, noch jeden Sprint mit anzuziehen, um das die Null mal wieder stehen zu haben. Das hat man ganz deutlich gemerkt, dass das denen noch ein Anliegen war. Und trotz allem hat sich dann niemand verletzt, ist niemand noch ausgewechselt worden. Aber da sind wir auch, glaube ich, aus den letzten Spielen halt einfach zu sehr gewohnt, dass man ohne eine Verletzung nicht mehr nach Hause kommt. Also das soll ja jetzt auch nicht das Normalste der Welt sein, dass man 5 zu 0 nicht genießen kann, weil dann immer noch der Wermutstropfen kommt, so.
Ja, und wie wichtig ist das bitte, dass man jetzt zu Null gespielt hat? Weil man hat das in dieser Saison irgendwie erst dreimal irgendwie vorher, einmal bei diesem 5:0 in Elversberg, die halt einfach auch gar nicht stattgefunden haben, dann halt irgendwie in St. Pauli, wo wir irgendwie selber noch nicht wissen, wie viel Glück wir da eigentlich gehabt haben und was passiert ist. Und dann halt im ersten Spiel gegen die Hertha, was du ja auch irgendwie so halb rausrechnen kannst. Und von daher, glaube ich, ist das einfach so für dieses Innenklima der Mannschaft und für das eigene Selbstvertrauen einfach unglaublich wichtig, weil ganz, ganz selten ist es so, dass Mannschaften aufsteigen, die, die halt nur über die Offensive kommen. Du brauchst schon diese defensive Stabilität. Und ich glaube, wenn, wenn die Mannschaft das jetzt halt irgendwie noch entwickelt, ich habe es ja eben vorher schon gesagt, so, dann, ja, dann kann das halt wirklich ein Indikator dafür sein, dass da halt wirklich was Großes entsteht.
Was Großes ist eigentlich die perfekte Überleitung.
Es ist die perfekte Überleitung.
Ja, also was Großes wäre es mit Sicherheit, mal wieder ins Pokalviertelfinale vorzudringen. Selbiges kann man morgen erreichen. Es geht nach Magdeburg, wo man noch zweimal jetzt vor der Winterpause antreten muss. Und von daher können wir jetzt auch die Gegnervorschau gerne so in zwei Blöcken machen, aber so ein paar Facts zu Magdeburg, Lou, hast du mit Sicherheit rausgefunden.
Ja, ein paar Sachen schon, aber es sind jetzt gar nicht so die super überraschenden Sachen, weil das Magdeburg der letzten und der vorletzten Saison ist halt auch noch das Magdeburg von dieser Saison. Hat er überhaupt nichts am Spielstil geändert. Christian Tietz setzt halt weiter auf diesen ganz klaren Ballbesitzfußball und hatte halt auch die volle Rückendeckung des Vereins, was man halt nicht zuletzt auch deswegen sieht, weil, ich meine, es sind jetzt in der zweiten Liga in den letzten Tagen und Wochen ja dann doch einige Trainer ausgetauscht worden, auch in Magdeburg. Hätte es da vielleicht Anlass gegeben, aber es war dann doch relativ ruhig, muss ich sagen, dafür, dass man da echt eine relativ fiese Negativserie hatte. Man hatte, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, irgendwann dieses wilde 6-4 Spiel gegen die Hertha gewonnen. Und danach ist es dann halt auf einmal irgendwie abgerissen. Also da waren die Magdeburger noch wirklich irgendwie oben so mit Kontakt zu den Aufstiegsplätzen dabei. Dann kam eine Serie aus 2 Unentschieden und 6 Niederlagen in der Liga. Also hat dafür gesorgt, dass man wirklich Richtung Abstiegszone getaumelt ist. Und jetzt hat man aber endlich wieder zweimal gewonnen. Und das hat man halt eben auch deswegen geschafft, weil man eben auf Christian Titz vertraut hat. Dem wurde mehrfach der Rücken gestärkt von der Vereinsführung und es scheint sich ausgezahlt zu haben, auch wenn man vielleicht nochmal kurz anmerken muss, dass diese beiden Siege, die man jetzt gerade zuletzt geholt hat, zum einen gegen Osnabrück und zum anderen gegen Kaiserslautern geholt wurden, sind beides nicht die formstärksten Mannschaften. In der Daher ist dann
schön gesagt, ja.
dann vielleicht morgen dann doch nochmal irgendwie eine etwas besser zu beurteilende Nagelprobe, wie sie dann letztendlich gegen die Fortuna spielen werden. Man kann sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es da gut hin und her gehen wird. Auch die Fortuna hat ja ganz gerne den Ball und spielt gerne nach vorne und hat mal das ein oder andere Offensivspektakel mit drin und die Magdeburger eben auch. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob das da morgen so in Scheibenschießen geht, weil die Magdeburger werden sich auf jeden Fall immer darauf einlassen. Also ganz egal, gegen wen man spielt, man zieht den eigenen Stiefel durch. Man ist in der zweiten Liga halt auch die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz, hat 60%. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber die Mannschaft mit dem zweitmeisten Ballbesitz ist St. Pauli. Die haben dann schon 55 erst. Also das sind schon Welten. Muss man sagen. Und das ist natürlich eben auch eine Stelle, wo man halt die Magdeburger so ein bisschen mit knacken kann, weil sie halt eben diesen extremen Ballbesitzfußball mit diesen vielen spielerischen Lösungen und immer hinten rausspielen, nie einen Ball rausschlagen, immer hinten flach rausspielen, das machen sie halt. Man weiß halt genau, worauf man sich einstellen kann. Da wird es einfach keine Überraschung geben. Und die Magdeburger tun es halt eben auch mit einem Personal, das halt eben nicht das Niveau der Düsseldorfer hat. Also das sind alles keine schlechten Fußballer, um Gottes Willen. Aber die individuelle Qualität von 1 bis 11 in diesem Kader der Fortuna haben sie halt nicht. Und und ich finde, gerade beim Hinten-Raus-Spielen kann man da immer mal gucken, ob man nicht den Torwart attackiert bekommt, der immer mal wieder einen Patzer drin hat, oder auch der Innenverteidiger Daniel Heber. Also das sind beides Spieler, die ganz selten mal ohne einen wirklichen Bock halt irgendwie durch das Spiel kommen. Und man kann weiterhin sehen, dass Magdeburg immer mal wieder Probleme gehabt hat in der Saison, wenn man mit Härte gekommen ist. Also dass sie da so ein bisschen dann, wenn man halt so Mitte der ersten Halbzeit oder irgendwann noch später im Spiel auf einmal so ein bisschen Härte ins Spiel reingebracht hat, dann verlieren die den Faden. So, da haben die dann schon das ein oder andere Spiel aus der Hand gegeben. Und vielleicht kann man sich das ja auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man da, wenn es da irgendwie gut laufen könnte, die ein bisschen mit aus dem Konzept bringen kann. Und eine weitere Schwäche, die man ausmachen kann, ist, dass insgesamt halt auch so von 1 bis 11 der Spieler, die da auf dem Platz stehen, in Magdeburg oft nicht die größten sind und oft größere Probleme haben, Standardsituationen zu verteidigen und generell halt die Luftduelle zu gewinnen. Schön nochmal an Vincent Vermey, der ja gerade ganz gut drauf ist. Auch da kann man sie auf jeden Fall knacken und muss aber natürlich irgendwie immer halt aufpassen, dass man halt von den Magdeburger nicht auseinandergespielt wird. Und da gibt es zwei Schlüsselspieler. Das ist zum einen auf der 6 Daniel Elfpadil, das ist der entscheidende Mann für die Ballzirkulation. Also wenn der gut ins Spiel kommt und die Bälle aus der tiefen Position verteidigen kann, dann kann es halt gut sein, dass dieses Uhrwerk, die Maschine irgendwie ans Laufen kommt. Das sollte man im besten Fall schon irgendwie unterbrechen, dass er halt nicht so gut mit den beiden Achtern neben ihm connecten kann. Und auf jeden Fall halt immer aufpassen muss, dass das auf der Linksaußenposition Barış-Artig, der absolute Unterschiedsspieler der Magdeburger, hat die meisten Assists in der zweiten Liga gegeben, hat einfach eine super starke Technik, guten Abschluss, dribbelstark, ist schnell, bringt halt einfach alles mit, aber ist halt auch oft, es ist aber auch schnell zu frustrieren. Also ich glaube, wenn man da einen guten Trash-Talker hat, der mal den einen oder anderen Spruch halt irgendwie zum Starten lässt, dann das halt jetzt natürlich ein bisschen die Frage, okay, wer ist bei der Fortuna der beste Trash-Talker? Da können wir alle bis morgen nochmal überlegen, wer ist da auf den ersten Blick man so richtig so eingefallen, aber gut. Aber man muss auf jeden Fall auf Barış-Artig halt aufpassen und da wird mit Sicherheit, ich denke mal, auf den Rechtsverteidiger sehr viel Arbeit zukommen und ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, das wird wahrscheinlich wieder Emanuel Lejoa sein, oder?
Ob der ein guter Trash-Talker ist, weiß ich aber nicht.
Nee.
Ich glaube, der ist zu nett.
Ja, glaube ich auch.
Also das braucht er nicht, weil er sportlich so zu überzeugen weiß, dass er gar nicht auf diese Ebene gehen muss. Ich frage mich auch, gehen wir schon in die Fragerunde oder hast du noch was, Lou?
Nee, das war's.
Ich frage mich ja, wie man Schinter Appelkamp einbauen kann, allein für die Standards. Weil Vermeys und De Weijs mit guten Standards füttern, das scheint mir attraktiv zu sein, angesichts dessen, was du gesagt hast, Lou. Mhm. Aber unsicher, ob es da ein Plätzchen für ihn gibt, weil ich glaube, dass Klaus wiederkommt, dass Zolles wiederkommt und es gibt ehrlicherweise auch nicht so viele Argumente, wenn man sagt, man will die Besten starten lassen. Da kommen wir ja vielleicht gleich noch, wenn wir über den Torwart reden, drüber. Aber dass man diese Mittelfeldreiherrunde Tanaka, Johannesson und Engelhardt auflöst.
Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass er... Das ist schon echt ein krasses Luxusproblem. Ja. Also bei den Vieren... wenn man die Außen mal als gesetzt, wenn sie fit sind, sieht, möchte ich nicht entscheiden, wer am Ende nicht spielt. Aber das Schöne ist ja dann, wenn man eine Doppelbelastung hat und noch eine englische Woche, dann starten halt vielleicht andere drei beim Spiel gegen Kiel, was ja auch kein unwichtiges ist. Ist ja schon schön, dass man einen von der Bank bringen kann. Ich hab auch irgendwie so ein Gefühl, aber dass Schinter anfangen wird und einer von den anderen dreien im Mittelfeld von der Bank kommen wird.
Ja, und ich meine, es hat ja auch in der letzten Runde da auch vielleicht aus anderen, mit anderen Vorzeichen, vor allem wegen dieser Grippewelle, die da durch die Mannschaft ging, aber es hat ja eben schon mal funktioniert, ne? Dass man halt mit Johannes diese Qualität dann halt in der Pause von der Bank gebracht hat und damit halt dieses ganze Spiel irgendwie in Unterhaching entschieden hat. Und ich kann mir wirklich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass halt Daniel Thun von Anfang an mit dieser Maxime ins Spiel reingeht. Das wird und das kann 120 Minuten irgendwie dauern und dementsprechend halt irgendwie die Einsatzzeiten halt plant und und halt einfach dann auch den Leuten sagt, jo, du fängst an, gib halt 60 Minuten Vollgas und dann nehme ich dich raus.
Nun hat er uns ja schon wissen lassen, dass auf einer Position es auf jeden Fall zu einem Wechsel kommt, nämlich im Tor. Ich glaube, wir sind da relativ einer Meinung, aber ich frage es trotzdem mal, was haltet ihr davon?
Ja, müssen halt andere noch mehr fürs Aufbauspiel tun.
Ja.
Ja, und das große Problem ist, also ich bin auch wirklich, ich bin da auf jeden Fall auch auf eurer Seite, dass ich das kein Entscheidung finde, dass man da so ein bisschen ja, ein gutes Ergebnis im DFB-Pokal dem Binnenklima der Mannschaft halt irgendwie opfert vielleicht. Weil ich finde, Niemczycki, klar, so also zum einen im Aufbauspiel nimmt das der Fortuna halt super viel weg. Und das würde ich einfach gerade im Augenblick, wo es jetzt endlich mal gut zu laufen scheint, irgendwie, wo die Mannschaft auch mal vielleicht in der Lage ist, so eine Serie zu starten, die wir halt bisher noch nicht hatten und die wir unter Tune sowieso ganz selten mal irgendwie hatten, würde ich das eigentlich nicht machen. Und zum anderen hat er mir halt auch gegen Unterhaching nicht gut gefallen. So, da gibt es halt auch von den drei Toren gehen halt zwei jetzt nicht komplett auf sein Konto, aber halt so ein bisschen, weil er halt irgendwie nicht perfekt steht. So. Also da gibt es, glaube ich, Torhüter, die diese Bälle halt halten. Zum Beispiel halt eventuell auch eben sein Konkurrent auf der Eins. Und ich würde das in so einem wichtigen Spiel, ey, ich meine, das ist morgen halt DFB-Pokal-Achtelfinale. So, da, wir können da ins Viertelfinale einziehen. Und ich meine, wir wissen auch alle, welche Mannschaften noch im Wettbewerb da sind. So, wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht, ist das nicht gleichbedeutend damit, dass man danach von irgendeinem Champions League-Teilnehmer zwingend rausgenommen wird. So, du kannst da halt auch echt, also die Wahrscheinlichkeit halt, das Losglück danach nochmal haben zu können, ist halt nicht so gering. Also da sollte man wirklich alle Kräfte draufsetzen.
Ja, also ich würde auch sagen, was du sagst, also wir reden über Kastenmeier und häufig halt als Spielaufbau zentrale Figur im Fortuna-Spiel. Aber also diese Phasen, wo ich dachte, oh, da kommt eine Flanke in den 16er, da muss ich also kurz mal scharf durchatmen, die sind ja auch vorbei. Ja. Also ich finde Kastenmeier, wenn ich ihn jetzt lobe, ist der Nächste, quasi eine Regression damit angekündigt, ne? Aber der hat schon eine Qualität, die in dieser Liga, in der zweiten und ich würde auch sagen in Teilen der ersten, durchaus sehr, sehr konkurrenzfähig ist. Und das sollte man dann auch nicht vergessen. Also auch seine eigentliche Brot- und Butter-Tätigkeit als Torwart ist da bei ihm sehr gut aufgehoben. Ja.
Wir werden auf jeden Fall sehen, dass selbst wenn es 120 Minuten gibt, zum Glück das nicht so das darauffolgende Spiel beeinflussen wird, wie das vielleicht beim Spiel gegen den SVW in Wiesbaden der Fall war. Denn dann hat man ein bisschen länger Erholungszeit, bis es dann gegen Kiel geht. Und auch auf diesen Gegner wollen wir euch einstimmen und dazu haben wir uns mal wieder externe Unterstützung geholt.
Ja, genau. Nennenswerterweise hat uns der Marc vom Holstein Kiel Podcast 1912 FM eine kleine Sprachnachricht zugesandt. Und der wird uns mal erzählen, was uns da am Sonntag jetzt genau so erwarten wird und wie es eigentlich die Kieler geschafft haben. Auch wenn, glaube ich, viele, die nicht auf dem Zettel gehabt haben, da jetzt oben in den Aufstiegskampf so mit reinzuschießen. Also genau, hören wir uns mal an. Vielen Dank nochmal an Marc vom 1912 FM Podcast.
Moin Moin, ich bin Marc von 1912 FM, CCKs Holstein Kiel Podcast und ich darf euch heute etwas über Holstein Kiel erzählen, zumindest werde ich das mal versuchen. Vielen Dank für die Anfrage. Also was kann oder können die Düsseldorfer erwarten? Auf jeden Fall eine komplett andere Mannschaft als letzte Saison. Es gab einen großen Umbruch im Sommer, bei dem viele altverdiente Spieler gegangen sind und sehr viele Spieler geholt wurden, auch gerade viele neue junge Spieler. Deswegen war vor der Saison eigentlich nicht so wirklich klar, wo der Weg hingeht. Für viele gab es halt auch schon Befürchtungen, dass es eher nach unten geht, weil halt neue zusammengewürfelte Mannschaft. Dazu waren jetzt auch nicht alle so überzeugt vom Trainer von Rapp in der letzten Saison. Das ist halt auch immer noch ein bisschen da, dieses Gefühl, obwohl wir aktuell auf Platz 2 stehen, was halt schon ein bisschen verrückt ist. Aber er hat es geschafft, da aus den vielen neuen Spielern eine gute Mannschaft zu formen, die halt auch sehr flexibel ist. Also auch wenn mal andere Spieler spielen, ist das jetzt kein Qualitätsverlust unbedingt. Ein bisschen kann es halt im Spiel absacken, wenn dann die Wechsel kommen, dass da das noch nicht so ganz immer top funktioniert. Aber grundsätzlich findet er aktuell immer eine Aufstellung, die von Anfang an ganz gut funktioniert. Und gerade nach dem Sieg gegen den HSV sind halt auch einige Spieler nochmal wirklich über sich hinausgewachsen. Ganz besonders da Fiete Arp, aber auch Luis Holpi ist gerade in einer überragenden Form. Und das trägt jetzt natürlich die ganze Mannschaft. Also aktuell würde ich sagen, sind wir wirklich in einer sehr guten Form. Jetzt das letzte Spiel zu Hause gegen Wiesbaden auch 3-2 gewonnen. Eigentlich mit unnötigen 2 Gegentoren. Also wenn man ein bisschen konzentrierter ist und dieser Elfmeter vielleicht nicht gegeben wird, dann kriegt man das Ding auch 3-0 oder 3-1 gut nach Hause. Was kann man da sagen noch? Vielleicht, dass ein Skripski, der ja letzte Saison uns getragen hat, zumindest in der Hinrunde, ein bisschen schwächelt. Obwohl, glaube ich, für einige wäre das immer noch ein Luxusproblem. Also er ist immer noch einer unserer besten Spieler, würde ich sagen, auf dem Platz. Aber so viele Kleinigkeiten, die letzte Saison bei ihm geklappt haben, funktionieren irgendwie gerade nicht so. Trotzdem wichtiger Spieler, der immer noch für viele Kreativmomente sorgt. Ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Was bei uns immer noch ein bisschen das Problem ist, würde ich zumindest sagen, ist die Defensive. Da wird auch immer noch sehr viel gewechselt aufgrund von Verletzungen, von Sperren und auch von, ich sage jetzt mal, taktischen Änderungen. Also es wechselt hier und da mal zwischen Vierer- und Fünferkette. Viele, mich eingeschlossen, denken, dass wir mit Viererkette besseren Fußball spielen. Aber das kann halt auch inzwischen mehr so ein gefühltes Ding sein, weil wir jetzt auch zuletzt auch immer wieder gute Spiele hatten mit Fünferkette. Also da werden wir immer sicherer in beiden Systemen. Dazu kommt, dass das auch noch relativ variabel ist. Das wird dann auch je nach Ballbesitz oder gegen den Ball umgestellt. Jetzt zuletzt eben auch zum Beispiel mit Porat, der eher dann auf der rechten Seite der Schienenspieler war, aber trotzdem je nach Situation quasi wieder reinzieht ins zentrale Mittelfeld oder zentralere Mittelfeld, würde ich sagen. Also da ist auf jeden Fall viel Variabilität. Mit den vielen, zumindest talentierten Offensivspielern, glaube ich, haben wir da auch eine gute Auswahl an Spielern. Leider fehlt hier und da noch so die Durchschlagskraft, auch wenn wir jetzt zuletzt viele Tore geschossen haben. Manchmal ist man aber doch dann irgendwie am Verzweifeln, wenn man sieht, wie viele Chancen wir eigentlich haben. Aber es spielt sich immer mehr ein und ja, ich glaube, vor der Saison hätte keiner geglaubt, dass wir jetzt auf Platz 2 stehen, vor dem HSV unter anderem. So soll es gerne weitergehen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall auch weiterhin noch Potenzial, besser zu werden. Gerade wenn man überlegt, wie doll doch umgebaut wurde im Kader. Und welche Spieler da auch noch so in der Hinterhand sind. Also unser sogenannter Königstransfer, der Shuto Machino, ist jetzt gerade so ein bisschen außen vor. Wird wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Aber das Talent hat er hier und da auf jeden Fall schon angedeutet. Also wenn der noch richtig wieder Gas gibt. Dazu fehlt uns in der Abwehr aktuell wieder Johansson, der eben auch Ruhe reinbringt. Zum Glück kam jetzt Eras zurück, bei dem man wirklich doll merkt, dass er gefehlt hat mit seiner Übersicht und Ruhe, Kopfballstärke. Das bringt unserer Abwehr auf jeden Fall Sicherheit. Und ja, wir sind sehr optimistisch. Gerade jetzt natürlich nach dem letzten Spiel von Düsseldorf ist uns allen bewusst, dass das, glaube ich, ein sehr schwieriges Spiel wird. Auf der anderen Seite liegt es uns, glaube ich, eher, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, die auch spielen will. Und deswegen, also ich freue mich auf jeden Fall auf ein ja, absolutes Topspiel. Und ich hoffe natürlich auf einen guten Ausgang für uns. Aber was man eben tatsächlich sagen kann, ist, dass das auch bei einer Niederlage kein Beinbruch für uns wäre. Wir sind weit über dem, was von uns erwartet wurde und was wir, glaube ich, auch selber von uns erwarten. Und deswegen ist momentan eine sehr gute Stimmung und ich glaube, die wird uns auch bis zur Winterpause nicht kaputt gemacht werden. Ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die Anfrage. Ich hoffe, die Infos bringen euch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall vielen Dank und auf ein schönes Spiel, würde ich sagen. Tschüss!
Ja, wir haben gehört, da scheint einiges auf die Fortuna zuzukommen. Schon wieder eine Mannschaft, die auf jeden Fall auch gerne nach vorne spielt. Das ist jetzt ja gerade so ein bisschen die Regel. Ja, ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, uns jetzt halt zu überlegen, wie dieses Spiel halt ablaufen kann, bevor das Magdeburg-Spiel gespielt ist. Ich glaube, das Einzige, ja, was wir halt wissen, ist, dass die Kieler halt eben nicht spielen unter der Woche. Und ja, auch wenn man natürlich dann vielleicht jetzt ein oder zwei Tage mehr Regenerationszeit hat, als es beim letzten DFB-Pokal-Auftritt der Fall war, ist es ja trotzdem auf jeden Fall wieder ein Nachteil.
Das ist es. Aber man weiß ja jetzt, wie es aussehen kann, wenn man nicht gut regeneriert ist und wird schon möglicherweise anders aussehen. Also ich bin da jetzt nicht, dass sowas wie gegen wen nochmal droht, also das sehe ich jetzt nicht.
Oh Gott. Ich finde es ganz interessant. Vielleicht ist es diese norddeutsche Gelassenheit, dass Marc weniger euphorisch war, als ich das gedacht hätte. Ja, gut, vielleicht liegt ist ja auch unserem Podcast in seiner Ausrichtung nahe, dass er eben durchaus auch auf die Probleme hingewiesen hat, die er sieht. Und dass er Steven Skripsky quasi attestiert, nicht in Bestform zu sein, ist natürlich eine fiese Taktik seinerseits, weil das natürlich garantiert, dass Steven Skripsky halt dann immer den Hammer rausholt und irgendein Tor macht. Und natürlich, dass Patrick Eras wieder da ist, lässt natürlich auch seine Zweifel an der defensiven Stabilität dann auch wieder etwas weicher und milder wirken, weil da hatte ich kurz beim Hören gedacht, ah, da kriegen wir sie. Aber wenn der wichtigste Spieler wieder da ist und das eben einen Impact hat, dann wird es schwierig. Ich glaube halt, dass die Außen ziemlich interessant sind von Holstein Kiel. Wenn die da in dem 5-3-2 spielen, Rothe, den Linksverteidiger kenne ich ja auch aus der Jugend des BVB, und Porat, Finn Porat heißt er natürlich. Mhm. Auch irgendwie es ist irgendwie eine spannende Truppe. Allein wenn man sich so die Namen da durchgeht, dann sieht man natürlich die Holtbys und Arps, die irgendwie mal für Größeres bestimmt waren, es aber nicht geschafft haben, aber vielleicht jetzt irgendwie da im hohen Norden bei Kiel so ihren Ruhepol gefunden haben, um ihre Karriere sportlich auch noch angemessen ausklingen zu lassen. Wobei Jan-Fiete Arp ist ja, glaube ich, gar nicht so jung alt, oder? Wie alt ist der? Ja. 23 Jahre alt.
Ja. Aber was trotzdem irgendwie so dieselbe, also ich würde sagen, das ist doch trotzdem so dieselbe HSV-Zeit, oder? So Holtby und Jan-Fiete Arp, so 2012 HSV. Ja. Aber gut.
Ja. Mhm. Ja, nur halt 10 Jahre auseinander im Geburtsjahr. Ja, ja, gut, das. Aber ja. Ne, man kennt, er hat einen Wiedererkennungswert.
Ja, auf jeden Fall eine Mannschaft, die wahrscheinlich noch eine ganze Weile da oben dran sein wird, oder der ich das zumindest auch zutraue, weil die ja auch in der Breite da dann so Spieler haben wie den Simakala, den, glaube ich, hier auch einige sich in Düsseldorf gewünscht hatten. Ich glaube, Lou war da, die dann da von der Bank bringen, und auch der Isländer auf Kieler Seite, der Frid Jonsson, der hat ja auch schon ein paar Tore gemacht, der hatte auch schon mal eine stärkere Phase. Pichler hat jetzt in dieser Saison, glaube ich, einiges versenkt. Also ein breiter Kader, der durchaus seine Qualitäten hat, und ich bin gespannt. Wahrscheinlich werden die irgendwo so auf zwischen Platz 6 und 8 mindestens einlaufen.
Aber jetzt mal eine Frage an. Ja, Lou?
Also ich wollte jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen zum Spiel zurück, dass ich halt eigentlich, und das sollte ich jetzt natürlich wieder nicht sagen, eigentlich ein gutes Gefühl habe, weil ich glaube, diese Mannschaften, die halt so ein bisschen mitkicken, naja, eigentlich ja, immer ganz gut liegen. So. Und dann gibt es halt wahrscheinlich wieder ein bisschen, gibt es halt ein Spektakel. Aber im Augenblick ist dann die Fortuna letztendlich eigentlich immer die Mannschaft, die, wenn sie dann halt einigermaßen aus dem vollen Schöpfen Personal dann halt wirklich eben diese Einzelspieler hat, die dann im Zusammenspiel irgendwas kreieren, was dann halt dafür sorgt, dass man am Ende ein Tor mehr schießt.
Ja, ich habe gerade den heilsamen Moment gemacht. Ich hatte quasi so ein bisschen den Spielplan auf und würde jetzt einfach auch sagen, dass die Gegner die letzten beiden Wochen das natürlich auch so ein bisschen mitbestimmt haben, und wenn man dann so ein bisschen nach oben scrollt, dann kommt direkt das Spiel in Fürth und das Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Aber das wäre jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein Gegenargument, Lou. Aber ich, klar, die beiden Nürnberg und Schalke waren halt schon richtig schlecht als Gegner. Und ich werde jetzt euch eher so noch gefragt zum Abschluss, ist das jetzt die Spitzenmannschaftswochen, wenn man gegen zweimal gegen Magdeburg spielt und dann gegen Holstein Kiel? Wo man quasi zeigen muss, dass man es ist und dass es eben nicht nur an schwachen Gegnern liegt, die halt ein wenig verteidigen können.
Ja, mit Sicherheit, weil man nochmal zeigen muss, auch bevor es dann in die Transferperiode geht, dass man alles in die Waagschale wirft, um nächstes Jahr möglicherweise die Liga nach oben zu verlassen. Also in der Liga sind das zwei ganz entscheidende Spiele und ich meine über im Pokal allein auch wegen dem finanziellen Wert, aber wie hat Christian Weber heute auf der Pressekonferenz gesagt, über allem steht natürlich der sportliche Wert und dass man auch mal gerne so ein Finale spielen will. Nein, aber das sind einfach drei immens wichtige Spiele, um dann eine schöne Winterpause zu haben und sind auch alles drei Spiele, die man durchaus an guten Tagen gewinnen sollte.
Ja.
Das ist halt irgendwie auch genau das, was einfach immer an diesen Spielen hängt, ne? Ich glaube, wenn du jetzt ins Viertelfinale kommst und dann am Ende halt um den Aufstieg mitspielst, aber nicht aufsteigst, so, dann ist es halt trotzdem keine schlechte Saison gewesen. Dann ist es halt eine ordentliche Saison gewesen. Und du hast dann natürlich ja sogar dann eventuell noch die Chance, mit ein bisschen Glück sogar vielleicht noch eine Runde weiterzukommen. Und in der Liga ist es halt genauso. Du hast jetzt eben noch diese beiden Spiele und die entscheiden auch, finde ich, ehrlich gesagt, darüber, wie man halt über diese Rückrunde, über diese Hinrunde halt am Ende redet. Du hast jetzt halt 27 Punkte. Wenn du noch ein Spiel gewinnst, also wenn du jetzt noch 3 Punkte holst, hast du 30 Punkte. Das ist ziemlich genau in den letzten 5 bis 10 Jahren immer so Kursrelegation gewesen. Wenn du jetzt aber beide Spiele gewinnen solltest, dann hast du 33 Punkte. Das ist eigentlich eine Summe, da bist du, glaube ich, bis auf letztes Jahr. Der ASV natürlich, bist du damit eigentlich in den letzten Jahren immer aufgestiegen, ne? Also mit diesem Punkteschnitt, ne? Mit 66 Punkten so. Und wenn du 33 Punkte haben solltest, oder auch selbst, ne, ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, wir gewinnen eins, wir spielen eins unentschieden, 31 Punkte, das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Da bist du genau an dieser Scharnierstelle, Platz 2, Platz 3. So, da hätte man sich nicht viel mehr wünschen können. Aber eins von diesen beiden Spielen solltest du halt unbedingt gewinnen, glaube ich, damit wir halt in die Winterpause gehen können und sagen können, jo, alles klar, wir sind halt irgendwie einigermaßen im Soll, wir sammeln die Kräfte und weiter geht's.
Ja, weiter geht's.
Weiter geht's bei uns dann nächste Woche. Da kriegen wir erste Fingerzeige darauf, ob diese Hinrunde eine gute Hinrunde gewesen sein wird.
Exakt. Was braucht es, um den Aus dem Exil-Podcast unter 55 Minuten Sendezeit zu halten? Richtig, einen mega krassen Technikabfuck, Hass und Wut zu Sendungsbeginn, um dann aber eben noch mit irgendwie Optimismus und Frohsinn in die Woche weiterzugehen. In dem Sinne, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.